Moin Lukas.
Moin lieber Lutz.
Folge 50, das große Jubiläum Special Edition Folge. Ja, gucken wir mal, ob wir uns überhaupt irgendwas Besonderes überlegt haben. Wir sprechen natürlich auf jeden Fall über die Bundesliga-Logo. Hast du noch was Besonderes im Gepäck heute?
Ja, ich würde tatsächlich ganz gerne ein bisschen über die zweite Liga sprechen und dann haben wir auch international Fußball zu sehen bekommen und ich glaube, dann ist Folge 50 pickepacke voll.
Prall gefüllt, so sieht's aus. Wir gehen rein, Folge 50, Couch Capitanos, let's go! So, mein Lieber, ich habe mich tatsächlich nicht besonders vorbereitet im Sinne eines Jubiläums und ich habe gerade mal ChatGPT gefragt, was man denn bei einem Fußball-Podcast in der Folge 50 machen sollte als Jubiläum und nichts davon können wir spontan umsetzen.
Ja, Mensch.
So viel dazu.
Super, klasse.
Also wir könnten Special Guests einladen, das sind wir selber, Best-of-Momente zusammenstellen, müsste man vorbereiten, habe ich nicht gemacht. Ein Q&A-Special mit Hörern, das wird so spontan auch schwierig. Gewinnspiel veranstalten, das könnten wir noch vorbereiten, bis die Folge rauskommt. Live-Aufnahme mit Video, Hot-Takes und Prognosen für die Zukunft, no, das könnten wir machen. Das könnten wir eigentlich machen. Und einen Rückblick auf die Entwicklung des Podcasts könnten wir auch machen. Uns einmal reinversetzen. Wie war das, als wir die erste Folge aufgenommen haben und jetzt ziemlich genau ein Jahr später tatsächlich? Ich glaube, die erste Folge haben wir an einem Feiertag am 31.10.2023 aufgenommen. Also es ist nicht nur ein Folgenjubiläum, sondern fast auch schon ein Jahresjubiläum. Was haben wir hier noch? Drei Sachen sind noch da. Special Episode Top 50 der besten Spielermomente im Fußball. Spieler/Momente. Höreranekdoten, exklusive Outtakes oder Behind-the-Scenes-Momente.
Meine Güte, Junge, ey. Ja, also.
Machen wir alles heute. Das ist die 6-Stunden-Folge.
Alter. XXL Extended Version. Ja, also vielleicht ein ganz kurzer Rückblick. Folge 1 versus Folge 50. Ich spreche jetzt nur für mich, kannst du ja auch gerne mal sagen. Es ist genau das geworden, was wir uns eigentlich erhofft hatten, nämlich, dass wir die Routine, die ja schon existierte, dass wir uns jede Woche irgendwie über Fußball unterhalten und sehen, dass wir das einfach nur vor einem Mikrofon machen und sich das im Idealfall so anfühlen soll, wie es sich immer schon angefühlt hat. Und also für mich ist es das. Es ist nach wie vor einfach dieses... Ja. Ja, jede Woche passiert was im Fußball, wir sabbeln jede Woche drüber und jetzt hören halt noch Leute zu.
Ja, das haben wir gut hingekommen, würde ich auch sagen. Und genau das haben wir uns irgendwie vorgestellt. Ich würde sagen, das kriegen wir ganz gut hin. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr aufgeregt vor einer Folge. Und wenn, dann absolut positiv aufgeregt und dass ich mich freue, wenn es wieder irgendwas Tolles zu berichten gibt aus der Fußballwelt und man drüber sprechen kann. Aber wenn ich mich nochmal an die erste Folge zurückerinnere, tatsächlich war ich dann gar nicht vorher so aufgeregt, aber während der Aufnahme habe ich es auf jeden Fall bei mir gemerkt. Also für alle die uns nicht ab Folge 1 hören, sondern irgendwann einfach eingestiegen sind, das könnt ihr euch ja gerne nochmal im Vergleich zu jetzt anhören und dann könnt ihr das einfach auch selber bewerten, ob wir aufgeregter klangen, als wir das jetzt tun. Ja, aber krass, wie schnell auch so ein Jahr um ist. Vor ziemlich genau einem Jahr die Prognose rausgehauen, dass Leverkusen ja vielleicht mal Meister wird und jetzt sind wir hier schon wieder mitten in der nächsten Fußballsaison, haben eine EM hinter uns und ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir es weiterhin machen und ist ein richtig schönes Hobby geworden und für mich passt es dann auch schon als Rückblick und wir können ja hier und da fällt uns sicherlich vielleicht noch die ein oder andere Anekdote ein und ich werde, wenn du redest, nebenbei einfach immer mir noch so ein paar kleine Sachen überlegen, die ich bei ChatGPT reinhacken kann, alles rund um die Zahl 50 und Fußball und dann werde ich dir hier einfach so häppchenweise... Entschuldigt, ich muss eventuell ab und zu aufstoßen, weil ich habe mir gerade so einen halben Liter Paulaner Spezi reingedonnert und die macht sich bemerkbar. Werde ich dir mal so ein paar Fußballfakten mit der Zahl 50, wenn es das überhaupt gibt, aber ganz ehrlich, es gibt so viel Fußball, natürlich wird es da auch irgendeine Zusammenstellung mit der Zahl 50 geben. Lass uns doch mal kurz auf unsere beiden Vereine eingehen, das einfach als netten Opener. Daher können wir beide uns gegenseitig bemitleiden, was das am Wochenende schon wieder für ein Käse war, bevor wir so in die normale Fußballwoche übergehen. Möchtest du anfangen und berichten, was dein FC, die Geißböcke, am Wochenende getrieben haben oder eben auch nicht getrieben haben?
Ja, sie haben eigentlich das Erwartbare gemacht. Also Heimspiel gegen Paderborn, Freitagabend, Flutlicht, ausverkauft mal wieder 50.000. Und dann, ja, war das mal wieder gar nichts. Ehrlicherweise, ich resigniere gerade so ein bisschen, muss ich gestehen. Ich warte nur darauf, dass die nächsten 2 bis 3 Spiele auch in die Binsen gehen. Und dann heißt es wahrscheinlich Trainerwechsel, vielleicht sogar Trainer- und Sportdirektorwechsel. Die Stimmung ist angespannt, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Wir gehen in einem wirklich faden Spiel, ja sogar noch 1-0 in Führung durch ein Traumtor von Thielmann nach Eckball, zweite Reihe Volley. Und dann geben wir das innerhalb von Minuten wieder in Konter laufend oder in Gegenbewegung laufend ab. Michel, der Doppeltorschütze. Am Ende muss das sogar eigentlich noch 3-1 ausgehen für Paderborn. Ja, und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich noch zu sagen soll, aber es ist ehrlicherweise, ich war nie ein Freund von Trainerwechsel. Ich habe immer gesagt, komm, ey, das kann es nicht sein. Aber ehrlicherweise, ja, dieses Mal sehne ich es ein wenig herbei. Ich finde, Struber passt nicht nach Köln von Anfang an nicht. Und der rote Faden zieht sich von Beginn an durch. Vorne sind wir brutal ineffizient und hinten fressen wir einfache Tore. Ja, die Gegner haben auch Spielglück, aber wir sind sowas von konteranfällig. Wir stehen so hoch und sind hinten offen wie ein Scheunentor. Ja. Ich hab's dir schon geschrieben, der Aufstieg ist eigentlich durch für mich, ehrlicherweise, weil du jetzt im Prinzip einen Schnitt von 2 Punkten machen musst in den verbleibenden Spielen und dann würdest du ungefähr bei 60 rauskommen. Je nachdem, wie die Saison verläuft, reicht das nicht mal für den dritten, für die Relegation.
Ja. 7 Punkte sind es Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz und auf den Relegationsplatz. Die sind nämlich punktgleich, Hannover, Paderborn. Witzig, dass du es ansprichst. Ich habe mich gerade gestern noch darüber unterhalten mit jemandem, dass ich ja gesagt habe, Karlsruhe ist dieses Jahr mein Geheimtipp in der zweiten Liga. Es ist ja auch kein richtiger Geheimtipp, muss man auch dazu sagen. Das hat sich schon über die letzten Jahre so ein bisschen angedeutet, dass da etwas zusammenwächst, sodass der KSC wieder in Schlagdistanz sein könnte. Und in dem Atemzug habe ich auch gesagt, dass es eigentlich ein typischer Zweitliga-Aufsteiger ist. Ein Team mit dem gleichen Trainer seit geraumer Zeit, eine Mannschaft, die punktuell verstärkt wird, wichtige Spieler den nächsten Entwicklungsschritt machen und dass das eigentlich immer das Erfolgsrezept für einen Aufstieg ist für Mannschaften, die schon ein bisschen länger in der zweiten Liga sind, die dann sozusagen Schwung aufnehmen. Düsseldorf sehen wir jetzt, Hannover sehen wir sehen Karlsruhe, was eben dann mit einem Konzept, auf das man vertraut und Zeit bringen kann. Im gleichen Atemzug habe ich aber auch noch darüber gesprochen, dass es eben in manchen Umfeldern auch einfach nicht möglich ist. Also wenn wir nach Schalke gucken, da wird es nie einen Trainer geben, wo die Vereinsführung mal sagt, ja, da habt ihr jetzt mal 3 Jahre Zeit und jetzt macht mal das Beste draus. Ähnlich wie auch beim HSV, auch wenn das mit Tim Walter ja relativ lang dann funktioniert hat, auch wenn man nicht aufgestiegen ist, immerhin 2-mal Relegation, da muss natürlich das Vereinsumfeld auch mitmachen. Und deswegen kann ich das total gut verstehen, wenn du sagst, eigentlich kein Freund von Trainerwechseln. Gleichzeitig, wenn man aber vielleicht auch frühzeitig merkt, das passt einfach nicht in der Konstellation, ist es manchmal eben dann noch das Einfachste, daran etwas zu ändern. Und es sieht fast so aus, als wäre das kein gutes Match bisher, euer Trainer.
Ja, also klar, ne? Das Ding hat irgendwie auch mehrere Facetten. Die Transfersperre, das ist natürlich auch wirklich ein Faustpfand im Negativen, dass du da mitnimmst. Das musst du dir erstmal antun wollen. Und trotzdem, ich finde, es menschelt nicht so sehr mit ihm, was jetzt das Thema Umfeld und Persönlichkeit angeht. Ich finde, die Spielidee, das haben wir ja auch bei Baumgart gesehen, ist einfach Harakiri lachend in die Kreissäge. Wir werden von jedem Zweitligisten ausgekontert. Und ja, er setzt, soweit es geht, auf junge Spieler, weil er auch muss. Ob er die jetzt wirklich auch entwickelt kriegt, Fragezeichen. Aber über all dem steht nun mal das Ziel, schnellstmöglicher Wiederaufstieg. Und das funktioniert gerade gar nicht, ja. Und ja. Von daher, ich bin jetzt mal gespannt, wir spielen im Pokal gegen Kiel zu Hause. Das sehe ich schon irgendwie weg. Und dann geht's zur Hertha nach Berlin. Ich habe es im Gefühl, dass es ein Endspiel ist für Struber. Man hört schon die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass Friedhelm Funkel parat steht. Wieder mal.
Der Feuerwehrmann, ey.
Ja, was soll man. Du merkst es ja, ich resigniere wirklich auch so ein bisschen, muss ich sagen. Es führt sich einfach irgendwie fort von dem, was man letzte Saison ertragen musste. Letzte Saison war es ein vollkommen vermeidbarer Abstieg. Diese Saison ist es ein weggeworfener Aufstieg. So fühlt es sich an.
Ja. Ja, bitter auf jeden Fall, wenn man da irgendwie das auch so ein bisschen das Vertrauen verliert nach 10 Spieltagen, dass das nochmal in die höheren Sphären gehen kann. Das ist sehr frustrierend, das kann ich gut nachvollziehen. Da habe ich ja immerhin mit dem HSV das Glück im Unglück, dass sie jedes Jahr bis zum Schluss eigentlich oben mitspielen. Mhm. Also das tut dann natürlich umso mehr weh, wenn es dann jedes Jahr wieder nicht klappt. Aber immerhin ist der Saisonverlauf bis dahin nicht so frustrierend. Dahingehend, dass man doch immer regelmäßig sehr viele Punkte holt. Kurz um auf den HSV einzugehen, das war in der ersten Halbzeit war es okay, hat sich dann aber, ich glaube, der Sky-Kommentator hat es auch genau so gesagt, man hat sich wirklich einfach ganz simpel den Schneid abkaufen lassen. Also das die zweite Halbzeit war sowas von dünn, dann auch sehr viele dumme Fehler, man macht das 3-2, kommt nochmal ran, eine Minute später gibt's Gelb-Rot, nachdem Meffert die erste gelbe Karte ganz dämlich wegen Meckern bekommen hat, insgesamt einfach ein unglücklicher Auftritt und irgendwie auch so typisch HSV für die letzten Jahre in den Top-Spielen eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Man schlägt Magdeburg, man schlägt Düsseldorf sehr relativ deutlich mit einem guten Spiel und dann geht's nach Elversberg und man geht da 4-2 unter. Ja, same, same, but different, aber irgendwie ist es dann doch wieder eine typische HSV-Saison bisher, dass es einfach immer ein Hoch und Runter ist, wie einfach generell die zweite Liga. Es war ein crazy Spieltag, Nürnberg gewinnt 8-3, Regensburg hat dann doch den Trainer rausgeworfen, obwohl der ja mal eben das Torekonto vervierfacht hat. Das muss man an einem Spieltag auch erstmal schaffen und geht dann, glaube ich, auch nur, wenn man halt bisher nur ein Tor gemacht hat. Und nach einer Bilanz von 10 Spielen, minus 26 Tore und 4 Punkte, dann hast du nicht mehr viele Argumente auf der Habenseite. Und da kannst du auch der SC Freiburg sein oder noch ein anderer Club. Da kannst du wahrscheinlich auch der erste FC Heidenheim sein. Nach so einer Bilanz würden auch selbst die sich dazu bewegen, eventuell den Trainer mindestens mal zu hinterfragen. Und das ist dann bei Jahn Regensburg auch passiert. Und ja, Trainerwechsel. Insgesamt muss man auch sagen, Regensburg und Münster, bisher haben sie die Ligatauglichkeit noch nicht so wirklich unter Beweis gestellt, sind auch dementsprechend auf den letzten beiden Plätzen, genau wie wir das ja auch in der ersten Liga sehen. Sprechen wir später sicherlich auch nochmal drüber. Auch da haben die Aufsteiger das sehr, sehr schwer. So viel zum Thema Durchlässigkeit in den Ligen und Spannung, muss man leider sagen, wird schwieriger für die Vereine.
Ja, also kann ich fast nichts hinzufügen. Wir haben in den Predictions für die zweite Liga, erinnere ich mich, ja auch so ein bisschen, was die potenziellen Abstiegskandidaten zumindest angeht, gesagt, dass wir sehr gespannt sind auf die Aufsteiger und eigentlich glauben, dass das vom Kader her sau schwierig wird. Dass sich jetzt die Absteiger aus der ersten Liga, in dem Fall dann Darmstadt und Köln, da unten reinsortieren und überhaupt nicht reinkommen. Ich meine, Darmstadt hat zu Hause auch nur 1-1 gegen Ulm, seines Zeichens ja auch Aufsteiger gespielt. Gut, das hat der eine oder andere vielleicht so kommen sehen, dass es bei uns schwierig werden würde, hatten wir, glaube ich, auch gesprochen. Die ersten 6 Spieltage habe ich auch gesehen, dass man sich an die Liga gewöhnen muss, dass es ganz so schlecht laufen würde, habe ich nicht befürchtet. Aber du hast schon recht, es ist jeden Spieltag alles möglich. Düsseldorf verliert zu Hause 3-4 gegen Kaiserslautern, die wahrlich noch keine Bäume ausgerissen haben bisher in dieser Saison.
Ja, vor allem nach Führung. Eben. Also liegen zwar hinten, aber drehen das Spiel dann kurz nach der Halbzeit und kriegen dann 3 Nüsse innerhalb von 10-12 Minuten. Hab ich so auch nicht kommen sehen. Gerade auch irgendwie in einem Heimspiel, das ist natürlich mehr als bitter. Und wenn du aufsteigen willst und es nicht schaffst, dann sind das die Spiele, auf die du zurückblicken wirst in jedem Jahresrückblick, wenn man sich fragt, wo sind eigentlich die ganzen Punkte geblieben, die wir eigentlich holen wollten.
Ja.
Das ist schon, ja, bittere Niederlage auf jeden Fall.
Definitiv. So viel zur zweiten Liga.
Lass uns
Liga.
Doch mal, Jetzt zur zweiten Liga, genau, lass uns da mal einen Haken hintermachen und ein bisschen über Champions sprechen. In der Champions League, das ist ja eigentlich schon lange keine Champions League mehr, weil mittlerweile auch der vierte und fünfte oder manchmal auch sogar der sechste der Liga irgendwann teilnehmen darf, in diesem etwas aufgeblähten Pokal. Das war wild, was wir da gesehen haben. Gestartet am Dienstag mit Real Madrid gegen Borussia Dortmund, wo wir uns, glaube ich, alle mindestens bis zur Halbzeit aus einem anderen Grund die Augen gerieben haben als nach Abpfiff, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Es waren zwei sehr konträre Halbzeiten, in die Borussia Dortmund tatsächlich mit 2-0 Führung in Madrid geht. Habe ich so nicht kommen sehen. Was ich habe kommen sehen, ist dann, was in der zweiten Halbzeit passiert. Also natürlich nicht in dem Ausmaß. Ich hätte jetzt nicht vorher gesagt, ja, Dortmund geht da unter. Na, wobei vielleicht sogar doch. So wie Dortmund dieses Jahr spielt, hätte man das zumindest nach der Halbzeit nicht mehr erwartet, dass das noch 5-2 ausgeht. Aber vorm Spiel hätte man vielleicht sagen können, das hat Potenzial, dass Dortmund nach den bisherigen Leistungen ganz schön untergehen könnte in Madrid, die bisher jetzt auch noch keine Fabelsaison spielen. Das kann man hier an der Stelle auch erwähnen. Da sprechen wir vielleicht auch gleich noch darüber, was am Wochenende passiert ist mit Real Madrid. Aber ja, da war Dortmund dann in der zweiten Halbzeit komplett chancenlos und die wurden richtig an die Wand gespielt. Wann fällt das erste Tor von Rüdiger? Das fällt sogar relativ spät, ne? Also was heißt spät?
60.
Ist jetzt nicht 60. Minute, ja. Und ja, dann auch den typischen madrilenischen Doppelschlag. Ich hab das Gefühl, das machen die so oft, dass die so erdrückend sind und dann machen die ein Tor und dann fällt irgendwie innerhalb von wenigen Minuten direkt das zweite und dann im Bernabeu bei dieser Kulisse, ey, da würde ich mir auch in die Hose machen, ganz ehrlich.
Also klar, über die Tore und wie Real Madrid auch aus der Pause kommt, ist zu reden, aber in Dortmund wird ja hauptsächlich über Nuri Sahin diskutiert,
Emre Can.
Ja, insofern als dass der Trainer in der 55. Minute für alle völlig überraschend Gittens, einen der beiden Torschützen, der ja die Realdefensive durch Anlaufen und Tempo immer wieder beschäftigt hat, runternimmt und Anton bringt, umstellt auf Dreierkette und dann fangen sie sich ja dann ein paar Minuten später das erste. Dann bringt der Pascal Groß für Daniel Mahlen den anderen Torschützen und außen, also keine 1-1 Wechsel. Sie fangen sich weiter Tore, sie verschieben die kompletten Ketten 10, 15 Meter nach hinten rein und machen genau das, was du nicht tun darfst, nämlich Real die Möglichkeit geben, dich reinzudrücken. Du hast ja gesehen, Real didn't want it in der ersten Halbzeit. Ja, die hatten gar keinen Bock drauf, dass Dortmund vorne Fußball spielt und hochschiebt. Ja, und dann ist es am Ende die komplette Krönung, dass Emre Can gegen Vini Junior gestellt wird. Also das musst du mir erklären, was da genau bei Nuri Sahin im Kopf vorgegangen ist. Ja, die Bank war extrem dünn besetzt. Das hole ich durch. Du kannst es trotzdem anders gestalten. Du kannst es trotzdem anders wechseln, auch von der Systematik her. Also, ehrlicherweise, für mich hat der Trainer das Spiel verloren, mal wieder durch sehr schwer nachvollziehbare Wechsel. Das ist diese Saison nicht das erste Mal und mittlerweile auch Hauptaugenmerk bei den kritischen Fans, dass das Wechseln von Nuri Sahin häufig einen derartigen Bruch reinbringt, dass du zwei Gesichter pro Spiel siehst.
Ja, es ist maximal unglücklich, weil wenn Dortmund das Spiel dann einfach irgendwie knapp 3-2 verliert nach der Umstellung, dann ist das trotzdem ärgerlich, aber ich glaube, dann hätte man sich nicht so sehr auf diesen Systemwechsel fokussiert, dass sie halt wirklich mit 5-2 untergehen. Wenn das irgendwie dann noch ein knapperes Spiel gewesen wäre, dann hätte Sahin wahrscheinlich auch nicht so sehr sein Fett wegbekommen, aber mit dieser Umstellung und dann irgendwie gefühlt ein paar Minuten später fallen da direkt die Tore. Ja, also das ist natürlich auch einfach richtig kacke gelaufen, weil dann, die sind ja gar nicht mehr ins Spiel gekommen. Also ganz wenig Entlastung nach vorne gehabt. Und dann entsteht nämlich genau die Situation, die du in Madrid auf gar keinen Fall haben willst, dass die Kulisse hinter dir, dass du die gegen dich hast, dass es so unfassbar laut in diesem Stadion ist und Madrid einfach drückt. Und spätestens das 3-2 war dann ja auch so ein richtig, so ein Knotenlöser. Und dann danach war eigentlich auch vorbei, ne? Also Vinicius Junior insgesamt einfach ein komplett krankes Spiel gemacht. der war wirklich richtig, richtig stark und überhaupt nicht zu bremsen. Auch wie er das eine Tor macht, nach dem Solo nach innen zieht und einfach ins lange Eck das Ding flach, aber mit so einer Wucht da reinknüppelt. Das war schon eine Spitzenvorstellung vom Menschen. Vinicius Junior, wie er sich auf dem Platz verhält, kannst du halten. Muss man nicht so viel halten, weil das ist manchmal schon echt anstrengend, dem beim Lamentieren immer zuzugucken, aber dass das einfach ein unfassbar guter Fußballer ist, das hat man jetzt nochmal live verfolgen können für die, die es vielleicht bisher noch nicht in der Deutlichkeit mitbekommen haben, weil ich muss sagen, die Spiele, die ich von Vinicius Junior in der Champions League über 90 Minuten gesehen habe, da war so eine Leistungsexplosion wie jetzt das gegen Dortmund, war bisher noch nicht so oft dabei. Du siehst natürlich immer, was der für ein Tempo hat und auch, dass das einfach ein sehr, sehr guter Stürmer ist. Aber das war jetzt das erste Spiel, wo der mich wirklich überzeugt hat, dass ich sage, ja, das ist wirklich Weltspitze aktuell.
Ja, ist so. Kann man nicht anders sagen. Spanien und Deutschland haben ja dann noch ein anderes Duell hingelegt. Barcelona gegen den FC Bayern München. Und das fand ich tatsächlich doch sehr überraschend. Also klar, der Spielverlauf Madrid-Dortmund hat auch dann irgendwie für Augenreiben gesorgt nach einer 2-0 Auswärtsführung. Aber was die Bayern nicht geliefert haben in Barcelona und was Barcelona unter Hansi Flick im Gegenzug gezeigt hat, fand ich schon sehr überraschend. Hast du das so kommen sehen?
Das fand ich sehr wild, dieses Spiel. Ja, ich habe nebenbei in so ein paar Gruppen, wo ich weiß, da sind auch fußballbegeisterte Leute, haben immer so ein bisschen ausgetauscht. Das haben natürlich auch viele gesehen, das Spiel. Da war eigentlich nach dem ersten Tor und ja vorher schon das Abseitstor von Kane, spätestens dann in der 18. Minute, als das Tor dann gezählt hat, beziehungsweise es geht ja fulminant los, direkt mit dem 1-0 für Barcelona durch Rafinha. Und dann der Ausgleich, der vermeintliche und dann der tatsächliche Ausgleich, da dachten alle schon so, okay, das wird hier ein richtig wildes Spiel. Mhm. Die haben sich ja auch die Kommentatoren sehr viel darüber unterhalten, dass sie nicht verstehen können, wie Barcelona das verteidigt und die einfach so viel Platz auf den Außen lassen, so dass Bayern einfach entspannt flanken kann und da vorne Harry Kane drin hat. So fällt ja dann am Ende auch das 1-1. Da habe ich gedacht, das wird ein richtig torreiches Spiel, hätte aber gedacht, dass es ausgeglichener bleibt. Ja, ich habe das hier und da in den ein oder anderen Bericht schon gelesen. Ich muss sagen, ich habe La Liga verfolge ich jetzt nicht wirklich, dass ich mir Spiele vom FC Barcelona über 90 Minuten angucke. Habe aber immer wieder gelesen, dass Hansi Flick halt diesen krassen Umschalt-Konterfußball spielen lässt. Und ja, ich würde sagen, das war par excellence, was wir da gesehen haben, wie das in Perfektion aussehen kann. Diese Bälle diese langen Bälle auf Rafinha. Also da muss ich wirklich sagen, das habe ich in der Bundesliga in dieser Qualität lange oder vielleicht sogar noch gar nicht gesehen, dass du einen Spieler anspielst und der mit der Brust sich den Ball so vorlegt, dass der einfach kein einziges bisschen Geschwindigkeit verliert, sondern einfach durchsprintet. Das war schon ein absolutes Weltklasse-Spiel von Rafinha, wie eisekalt der die Bayern und die Viererkette da jedes Mal bestraft hat, weil die sah richtig unglücklich aus, gerade in Person, in Form von Kim, der ist gefühlt immer zu spät gekommen, stand immer falsch und ja, dann ist das halt genau 2-3 Mal so gekommen, dass Rafinha mehr oder weniger, man kann ja auch nicht sagen, dass er alleine aufs Tor zugelaufen ist, also die waren dann schon irgendwie dran, aber den fängst du halt dann nicht mehr so ein, dass du den noch stören kannst und ja, schöne Tore waren das auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Und besonders interessant oder interessiert werden das höchstwahrscheinlich die Fans von Hannover 96 alles mitverfolgt haben. Denn Rafinha sollte ja bei Hannover 96 landen. Damaliger Kaufpreis, Forderung 6,5 Millionen. Ein gewisser Kind war aber nur bereit, 6 zu geben und hat dann ein Veto eingelegt.
Junge, wann war das denn?
Ey, das muss ist ja ewig her sein. Ja, das ist schon eine Ecke her. Aber das solche Geschichten liebe ich ja einfach, ne?
Ja, so ist, also da gibt's ja, da kannst ja Bücher zu schreiben, ja. Vermeintliche Transfers, die fast mal geklappt hätten, Kaká-Wechsel zu Stuttgart oder Schalke wollte Ronaldinho oder, also da gibt's ja, ich weiß, das war jetzt einfach ausgedacht, nicht, dass das wirklich mal Gerüchte waren, aber solche Gerüchte gibt es ja so viel, weil ich wollte nämlich gerade mal gucken, wie teuer Rafinha dann immer so gewechselt ist. Ja, 6,5 Millionen von Guimarães zu Sporting.
Genau, 2018. Das war genau die Phase. Das ist 2018. Ich meine, das ist jetzt auch noch nicht 10 Jahre her, ne? Also, Ist schon eine Ecke crazy, her und ja. War natürlich ein ganz anderer Spieler zu der Zeit. Dass der jetzt, der ist ja auch jetzt, also das ist so das absolute High und der ist in seiner absoluten Prime wahrscheinlich gerade.
Ja, der ist vorher nicht so aufgefallen wie jetzt diese Saison unter Flick. Der war, dass der gut ist, dass das ist nichts Neues, dass der unfassbar viel Talent hat und der war ja schon auch in der Premier League bei Leeds. Beziehungsweise ich glaube, der ist sogar in die Championship gewechselt und dann sind sie mit ihm aufgestiegen und dann ist er gewechselt. Aber ja, der ist unfassbar gut veranlagt und auch mit diese Geschwindigkeit, die der hat, ist schon crazy, gepaart mit einem sehr guten Dribbling. Aber ja, dieses Jahr nochmal auf einem anderen Level und in der Liga jetzt schon mit 14 Scorer-Punkten in 11 Spielen und auch in der Champions League 5 Scorer in 3 Spielen. Also der rasiert dieses Jahr alles. Bin ich mal gespannt. Muss man ja auch eigentlich für die brasilianische Nationalmannschaft einfach hoffen, dass solche Spieler jetzt eben dieses Level auch mal wieder erreichen, weil ja, die letzten Turniere waren so ein bisschen mau, was die brasilianische Nationalmannschaft angeht.
Ja, aber nur ein bisschen.
Bisschen, ne? War nicht so. 2014 war, glaube ich, ganz gut. Ja, das war die Champions League. Die Spiele, die bei mir im Fokus waren. Lass uns kurz nochmal zu den anderen deutschen Teams, den Bundesliga-Teams in der Champions League sprechen. Das war, ja, Leipzig kriegt nicht so wirklich einen Fuß auf den Boden in der Champions League dieses Jahr und auch Leverkusen noch nicht so souverän wie letztes Jahr mit einem 1:1 bei Stade Brest und Leipzig, die haben mal wieder verloren. Ich meine, gegen Liverpool, da muss man jetzt auch als Leipzig, als Top-Team der Bundesliga keinen Sieg erwarten. Die sind dieses Jahr wirklich sehr, sehr stark unter Arne Slot. Und auch die, nicht auch, die Stuttgarter konnten einen Sieg einfahren. Bisschen so der Mann der Stunde gerade bei den Stuttgartern. Touré hat getroffen, sehr spät und am Ende aber ein verdienter Sieg in Turin. Hast du das Spiel ein bisschen verfolgt? Ich habe mir tatsächlich nur die Highlights angeguckt, aber das sah gut aus.
Ja, ich habe es mir tatsächlich nebenbei ein bisschen verfolgt und es hat Spaß gemacht, das kann man definitiv so sagen. Ich meine, letzten Endes absolut verdient, gewonnen 1:0, was untypisch ist, weil man genau dieses Ergebnis eigentlich andersrum hätte sehen können, wenn die Italiener zugange sind. Und auch überfällig, also vorher mit dem verschossenen Elfmeter von Milot in der 86. Da dachte ich schon so, boah ey, so spät so einen wichtigen Elfmeter zu verschießen, das kann dich killen. Aber das ist dann halt auch die Moral, die Stuttgart hat, dran zu bleiben und weiter an sich zu glauben und erst wenn abgepfiffen wird, aufzuhören. Das wurde in dem Fall belohnt. Insgesamt, auch wenn man sich so die Stats anguckt, ist natürlich Juventus keine Laufkundschaft gewesen. Die haben mitgemacht, das war alles auf Augenhöhe, aber dort Stuttgart hat über 20 Mal aufs Tor geschossen oder Torschüsse produziert, viel, viel häufiger als die Italiener ihrerseits, die immerhin ein Heimspiel abgeliefert haben. Und ja, wir haben uns ja schon mal vor ein paar Folgen über Juventus ganz kurz unterhalten, dass es uns arg schwerfallen würde, da jetzt die Startelf namentlich aufzuzählen. Von daher, ohne diesen Sieg jetzt relativieren zu wollen, muss man schon sagen, ich dachte mir, das ist halt nicht mehr das glanzvolle Juventus Turin, das wir kennen aus der Champions League.
Ja, das ist einfach so. Das sieht man an den Spielern, am Kader. Da sind viele Spieler bei, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich auf dieses Level kommen werden. Kenan Yildiz, super veranlagt, also unfassbar guter Spieler und Talent. Conceição haben die vorne noch rumlaufen. Da sind schon ein paar Spieler, die eben noch nicht auf dem Level sind, dass man sagt, Juventus kommt mal wieder in die Sphären, dass sie um den Titel mitspielen, wie das ja vor 5-6 Jahren durchaus regelmäßig der Fall war und die auch im Champions-League-Finale standen. Das wird jetzt, glaube ich, in den nächsten 1-2 Jahren erstmal nicht passieren, auch wenn sie auf der Trainerposition mit Thiago Motta jetzt auch einen wirklich sehr verheißungsvollen Trainer geholt haben, der bei Bologna schon gezeigt hat, dass das kann und die in die Champions League geführt hat. Die sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben für die nächsten Jahre. Die Tabelle der Champions League, man muss ja mittlerweile von einer Tabelle sprechen und nicht nur von, mittlerweile nur noch von einer, nicht mehr von ganz vielen kleinen Mini-Tabellen in den Gruppen. Es gibt jetzt einfach eine riesengroße Tabelle mit 36 Teams und die liest sich wie folgt von unten nach oben. Ich werde sie jetzt nicht alle vorlesen, aber ich möchte meine Highlights rausstellen. Und zwar freue ich mich, dass RB Salzburg und RB Leipzig mit 0 Siegen, 0 Punkten nach 3 Spieltagen in der Champions League stehen und RB Salzburg toppt es sogar noch. Die Leipziger haben immerhin 3 Tore geschossen. RB Salzburg hat dabei genau 0 Tore erzielt. Und da kann man auch einfach schon mal applaudieren, dass dieses Konstrukt, was es eigentlich so nicht geben darf, 2 Vereine im gleichen Wettbewerb beziehungsweise 2 Vereine von einem Besitzer, da muss ich doch sagen, das amüsiert mich dann schon dann köstlich, dass die eigentlich immer ganz hoch hinaus wollen und jetzt einfach erstmal nur auf den Sack bekommen. Ansonsten, wenn man die Tabelle sich so anguckt, dann sind so die Vereine, wo man sich gefragt hat, okay, was hat das mit Champions League zu tun und was machen diese Teams hier? Slovan Bratislava, Young Boys Bern, Roter Stern Belgrad und Sturm Graz ebenfalls alle 0 Punkte. Ich glaube, da werden auch nicht mehr so viel dazukommen. Es sei denn, die spielen dann irgendwann gegeneinander und können sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Aber so gegen Teams aus dem höheren Regal wird das, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ja, und die Überraschung bisher eindeutig, würde ich sagen, Aston Villa, oder? 3 Siege aus 3 Spielen, 6-0 Tore, das ist schon crazy.
Definitiv. Was mir auffällt, wenn ich mir die Tabelle eher von oben nach unten angucke, ist, dass die ersten 3 Plätze durch englische Teams belegt werden. Und ja. Arsenal auch mit 2 Punkten oben dran ist. Da ein Schelm, wer dabei Böses denkt, könnte man ja schon fast unterstellen, die sind aus Gründen dem Modus irgendwie näher und haben vielleicht verstanden oder eher im Blut, dass du in der Premier League vom Spieltag 1 an komplett auf Zündung sein musst, weil du sonst keine Chance auf den Titel hast. Das sind ja wirklich Punkte oder manchmal sogar nur Tore, die Titelkämpfe entscheiden in England. Und das kann schon ein Vorteil sein für die Teams von der Insel. Die wissen, hier ist nichts mit Ausruhen angesagt, du musst durchziehen von Beginn an.
Und natürlich die deutlich höheren Budgets als so viele andere Vereine. Sie haben und die Möglichkeit, auf Top-Niveau einfach auch durchzurotieren. Das soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Das ist auf jeden Fall bei Manchester City so, bei Aston Villa wahrscheinlich nicht ganz so krass, aber auch Liverpool, die haben die Möglichkeit, eigentlich auf jeder Position einen 1-zu-1-Tausch zu machen, mit wenigen Ausnahmen. Ein Haaland oder auch ein Mo Salah, die kannst du natürlich nicht 1-zu-1 ersetzen, aber zumindest auf dem Niveau, dass es in der Champions League immer noch ganz gut aussieht, auch gegen die anderen Teams. Und das sieht man jetzt so ein bisschen, dass die Kadertiefe spätestens bei dem Modus nochmal umso wichtiger wird und man eigentlich dann für die paar Top-Spiele, die man in der Champions League hat, sich auf diese sozusagen fokussiert und da dann eben die Top-11 aufbietet. Aber ich sehe Manchester City, ich gucke jetzt gerade mal, gegen wie die noch so spielen in der Champions League und pick mir da jetzt einfach mal ein Spiel raus, wie zum Beispiel gegen Rotterdam, Lissabon und Juventus Turin, da wird vielleicht nicht geschont und auch gegen Paris nicht, aber sagen wir mal, am 8. Spieltag gegen Brügge, da sehe ich jetzt die Top 11 von Man City nicht unbedingt mehr auflaufen und ich weiß gar nicht, wie die Aufstellung bisher war, aber die spazieren da ja auch munter durch, 5-0 gegen Prag bisher.
Ein geisteskrankes Tor, geisterkrank, also wirklich, das war von Haaland.
Das mit der Hacke?
Jo.
Ja, das war, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also, dass der sich dann die Hüfte ausgerenkt hat, das hätte ich auf jeden Fall gemacht bei dem Versuch eines solchen Tores. Aber ja, der gute Mann, das ist wahrscheinlich sogar ein Athlet, könnte man sagen, Wahnsinn, dass der Junge ein Athlet ist. Bevor wir aus der Champions League springen und in Richtung andere Ligen oder vielleicht dann auch sogar schon Richtung Bundesliga. Ich habe hier gesagt, ich habe so ein paar Fußballfakten ChatGPT gefragt mit der Zahl 50. Und hier einer dieser Fakten. 50 Tore in einer Saison. Lionel Messi hat als erster Spieler in den europäischen Top-Ligen die 50-Tore-Marke in einer einzigen Saison überschritten. In der Saison 11-12 erzielte er für den FC Barcelona unglaubliche 50 Ligatore. Das einfach mal noch. OGs erinnern sich. Messi, der war früher mal ganz gut.
okay, dann lass uns doch auch einen in die Predictions ballern. Wer wird 2050 deutscher Meister?
2050?
Ja.
Das ist in 26 Jahren.
Ja, komm Junge, trau dich doch mal was.
Leipzig.
Okay.
Irgendwann werden die ja Meister werden.
Ja, irgendwann werden die
Meister werden. Irgendwann wird es passieren. Da können wir uns, glaube ich, alle nicht gegen wehren, dass das Konstrukt zum Siegen verurteilt ist, hätte ich jetzt was gesagt, aber dass die das irgendwann holen werden und die aufschließen werden zu den Top-Clubs mit den Mitteln, die sie haben, ist glaube ich, unvermeidbar. Deswegen sage ich jetzt einfach mal die Leipziger. Gut, ein Fakt, oder nicht ein Fakt, eine kurze Anekdote aus der Premier League. Es ist weniger eine Anekdote, sondern einfach, ich möchte kurz mit dir dazu sprechen. Hast du das Tor gesehen von Wolverhampton Wanderers, das 2:2 gegen Brighton?
Nein.
Okay, stell es dir ungefähr so vor. Brighton führt 2:1.
Ja.
Es ist kurz vor Schluss. Dementsprechend Wolverhampton natürlich alles nach vorne geworfen. Brian Gruder erobert den Ball und Brighton läuft 4:1 Verhältnis auf einen Verteidiger von Wolverhampton und Brian Gruder spielt dem einen Spieler von Wolverhampton den Ball genau in den Fuß. Mhm. Tommy Doyle, alter HSVer, der war von Man City an HSV ausgeliehen und der spielt einen sehr schönen Pass auf Cunha, auch ehemals Bundesliga. Und der macht in der 90+4. oder 90+5. macht er den Ausgleich. Junge, ich will nicht wissen, was in der Kabine los war und was Brian Gruder sich anhören musste. Der hätte, also besser wäre gewesen, hätte einfach den Ball einfach ins Aus gekloppt. Alles wäre besser gewesen, aber bei 4:1 spielt er einfach dem Gegner den Ball genau in den Fuß. Also das habe ich auch selten gesehen auf dem Niveau, weil normalerweise, das sind so die Situationen, hohes Pressing, Ballgewinn, 4:1 aufs Tor zu laufen, das ist zu 95%, wenn nicht sogar 99%, ist das ein Tor.
Ja.
Aber also ja, kannst du ja nochmal bei Gelegenheit reinziehen und ihr euch natürlich auch, googelt das einfach mal. Ich habe es, glaube ich, auf TikTok, Instagram, ich weiß gar nicht, irgendwo in den Highlights von Sky oder ähnlich wird es wahrscheinlich gewesen sein. Also das fand ich wirklich, das war crazy.
Ist noch ein junger Kerl, zahlt Lehrgeld und kriegt eine Watschen.
Absolut. Ich wäre bereit, Richtung Bundesliga zu springen. Wenn du das auch bereit bist, dann haue ich noch einen kleinen 50er-Fakt raus und dann gehen wir zur Bundesliga. Ich scrolle hier gerade mal, ob ich noch was zur Bundesliga finde. Nee, ich finde nicht zur Bundesliga, aber ich finde etwas für die Nationalmannschaft. 50 Spiele für die Nationalmannschaft. 50 Länderspiele sind für viele Spieler ein Meilenstein, da sie die Hälfte der begehrten 100er-Marke bedeuten, die nur wenige erreichen. Bekannte deutsche Spieler wie Oliver Kahn und Mesut Özil haben ihre Karriere nach knapp über 50 Länderspielen beendet. Finde ich krass. Oliver Kahn hat für mich, in meiner Gedankenwelt hat der 100 Länderspiele.
Minimum.
Aber es gab halt sehr lange Andi Köpke. Deswegen hatte der Olli halt einfach so wenig Länderspiele. Der ist ja echt sehr spät erst Deutschlands 1 geworden, ne? Ich glaube, 2000. Der Olli. 2000 war, glaube ich, sein erstes Turnier, oder? Bis 98 stand, glaube ich, Köpke im Tor.
Ja, also würde ich jetzt fast blind unterschreiben, dass das genau so ist.
Ja. Und 2-2, das war ja das Turnier von Oliver Kahn, Japan-Südkorea. Ich glaube, der ist da immer noch eine Legende. Der ist ja nicht sogar auch Spieler des Spiels geworden. Auf jeden Fall Torwart des Turniers. Aber also die feiern den da. Aber das war auch ein krankes Turnier. Also wenn man sich das mal die Highlights anguckt von der deutschen Nationalmannschaft aus diesem Turnier, dann musst du eigentlich hauptsächlich die Paraden von Oliver Kahn nehmen. Weil ansonsten war da nicht viel Highlight zu holen mit der Mannschaft, die wir da hatten, ey.
Ja.
Eine Rumpeltruppe.
Ja, Mann. So ist es. Wollen wir mit Blick auf die Uhr tatsächlich zu 3 aus 9 rüberspringen und gucken, was in der Bundesliga Stand heute in der Gegenwart so passiert ist? Gibt es irgendeine 50er-Anekdote, die wir hier übertragen können? Ich glaube nicht, ne?
Wir springen einfach zu 3 aus 9. Ich werde hier nochmal ein bisschen hin und her scrollen parallel und immer mal gucken, ob ich hier nochmal ein paar lustige Sachen raushauen kann. Also ChatGPT ist manchmal echt sehr, sehr hilfreich, aber manchmal ist es auch wirklich. Sobald du versuchst, irgendwas mit lustig, Witzen, Wortspiele, das klappt überhaupt nicht. Nee, dann müsst ihr nochmal ran.
Aber es ist ja auch Sonntag, vielleicht ist da heute nicht so viel los.
Ja, ja. Die sitzen im Kölner Keller gerade und müssen gucken. Gut, 3 aus 9. Erstes Spiel chronologisch wäre, ich glaube, wir haben 2 Spiele aus der Konferenz am Samstag heute uns rausgepickt. Aber lass uns doch mal mit unseren heißgeliebten Dortmundern anfangen, weil über die haben wir heute schon kurz gesprochen und man könnte denken, ja, 5:2 in Madrid verloren, das kann passieren, die sind gar nicht mal so schlecht, aber in der Liga, da reißen wir das Ruder nochmal rum und Augsburg sollte ja eine Mannschaft sein, die man mit dem Kader von Borussia Dortmund auf jeden Fall schlagen kann, wenn nicht sogar muss. Was ist denn da am Samstag passiert, Lukas?
Also was passiert ist, dass Dortmund erstmal wieder super ins Spiel gekommen ist und sich richtig schön zum 1-0 kombiniert. Gyrassi und Malen im Doppelpass. Malen, ja, so ein bisschen rutscht das Ding ab. Den wollte er eigentlich anders. Es sieht sehr gewollt und sehr gekonnt aus. Dortmund geht also in Führung. Das hält dann bis zur 25. Ehe Claude Maurice zum 1-1 trifft. Und man merkt Dortmund an, den entgleitet dieses Spiel mehr und mehr. Und vor allen Dingen in Halbzeit 2, und jetzt komme ich mit der 50, trifft Claude Maurice erneut in der 50. Minute, jubiläumsmäßig.
Das gibt's ja gar nicht.
Das gibt's doch gar nicht.
Das ist doch ein Gruß an uns.
Ja, so.
Danke, Claude Maurice. Gruß zurück. Vielen Dank für die Grüße fürs Jubiläum. Dankeschön.
So, zum 2-1. Und mal wieder ist es so, dass Dortmund vor allen Dingen auswärts zwei Gesichter zeigt. Also die Mann rund um den Ex-Dortmunder Marius Wolf gewinnen das Ding am Ende, auch weil sie mehr investiert haben. Ja, sind 7 Kilometer mehr gelaufen als die Dortmunder, haben sich in alles reingeworfen, haben mehr Torschüsse produziert, haben eine unterirdische Passquote hingelegt, 69%, also fußballerisch dürftig, ja, mit Ballbesitz.
Ja, auch gespielte Pässe ist auch crazy.
Also Ballbesitz auch gar nichts.
Nicht mal ein Drittel.
Nicht mal 25% Ballbesitz in einem Heimspiel. Also, ja, Dortmund war, die haben die nicht an die Wand gespielt. Es war aber unterm Strich ein doch sehr verdienter Arbeitssieg und Dortmund muss sich die Frage gefallen lassen, was zur Hölle machen die diese Saison da? Die laufen den Ansprüchen total hinterher. Das wird, lass das am Ende wieder so ein Kampf bis zum letzten Spieltag um die Champions League sein. Darauf wird es hinauslaufen.
Ja, und das ist ja eigentlich genau das, was Dortmund sich nicht erhofft hat, sondern eigentlich diesen nächsten Schritt endlich zu gehen Richtung Meisterschaft. Ganz ehrlich, sehe ich, also das ist schon so weit in die Ferne gerückt mit den Leistungen, die du bisher gesehen hast nach 10 Spieltagen plus Champions League. Sorry, kannst du komplett haken, das wird gar nichts.
Nein.
Also wirklich, ich glaube wirklich eher, dass Platz 5 deutlich realistischer ist als Platz 1 bis 4 aktuell.
Ja, und dann muss man ja vielleicht auch nochmal über ein Debüt sprechen, nämlich von Almugira Kabar auf Dortmunder Seite. Der Kollege, er ist 18 Jahre alt, 2006er Jahrgang, hat er sein Debüt gefeiert und hat sich innerhalb von, ich weiß es gar nicht genau, wie lange er gebraucht hat, aber hat sich die Ampelkarte abgeholt und ist mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. In der 99. Minute auch noch. Also, ja, das bittere Kiste, würde ich mal sagen. Es war am Ende ein völlig gebrauchter Tag für eben die Gelb-Schwarzen oder Schwarz-Gelben. Und Augsburg hat sich mal wieder so ein bisschen sich freigestrampelt, ist jetzt mit 10 Punkten auf Platz 11 so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle angekommen. Die Dortmunder laufen, wie gesagt, auch tabellarisch ihren Ansprüchen hinterher. Hinter Union, die im Moment gegen Frankfurt zurückliegen, auf Platz 7.
Habe ich auch gerade gesehen für euch. Wir nehmen Sonntagabend auf und dadurch, dass es mal wieder ein Spieltag ist mit 3 Spielen an einem Sonntag und dieses komplett unnötige 19:30 Sonntagsspiel.
Also wirklich.
Wer will denn da ein Stadion um 19:30 am Sonntag?
Mann.
Junge, ja, wirklich.
Was soll denn das?
Da sitze ich auf der Couch, hab ein paar Snacks irgendwie in der kleinen Schüssel, habe ich mir auf meinen Bauch abgestellt und dann wird aber ganz flach geatmet. Da möchte ich doch keine Aufregung im Stadion. Also das ist ja wirklich, wenn wir jetzt in unserem Land schon irgendwelche Regeln machen und uns an die Kirche halten, dann haltet euch aber bitte mal an die christlichen Anstoßzeiten hier. Was ist das denn? Also 15:30
Sonntag 15:30 Uhr.
Ja, dann mach 3 Spiele in der Konferenz. Dann ist doch ein geiles Produkt, dass du einfach mal sagst, wir haben hier heute am Wochenende haben wir wirklich eigentlich keine so attraktiven Spiele. Hier Heidenheim, Hoffenheim, das muss doch kein Einzelspiel sein, Leute. Also jetzt reicht's aber mal. Da kannst du hier eine schöne Konferenz draus machen mit Union gegen Frankfurt. Das ist doch geil. Dann sitze ich da auf der Couch und freue mich. Aber so? Nee. Stopp.
Storno.
Ja, wirklich, absolut super Storno. Ganz im Gegensatz zu meinen tollen 50er-Fakten. 50 Millionen Euro als gängige Marktwertgrenze. Viele Spieler haben Marktwerte von rund 50 Millionen. Ein gängiger Betrag für Top-Talente und etablierte Profis in Europas Elite-Verein.
Was?
Junge, das, so random
das einfach. Das ist doch komplett dumm, Junge. Ey.
Irgendwas mit 50 einfach ausgedacht.
Ja, wirklich,
ja, das ist doch Bullshit. Ich gebe hier nochmal in die Zeile nochmal mehr ein, damit noch mehr solche tollen Fakten kommen. Vielleicht sind da bessere dabei.
Ja,
ja, Dortmund, ich würde sagen, ich rufe die Krise aus.
Jetzt erst?
Ich rufe bei Dortmund,
okay.
Nee, ja, spätestens.
Okay.
Spätestens jetzt rufe ich die kleine Krise aus, weil dafür sind es am Ende doch noch zu viele Punkte. Überleg mal, die hätten das Spiel gewonnen gegen Augsburg, dann wären die stabil auf Platz 3 mit 16 Punkten. Also da kannst du eigentlich noch nicht von Krise sprechen, wenn du noch so sehr in Schlagdistanz zu Leverkusen auch bist. Das sind nur 2 Punkte Unterschied und in Leverkusen spricht, glaube ich, niemand von der Krise. Und Dortmund hat auch erst nach 8 Spieltagen 3 Spiele verloren. Vorm Spieltag waren es sogar dann nur 2, summa summarum, das habe ich kurz überschlagen. Und das ist okay, so, ne? Also das ist natürlich keine Top-Saison, dass sie jetzt nicht bombastisch in diese Saison gestartet sind. Das ist uns spätestens jetzt bewusst. Aber ich würde jetzt anfangen, eine Krise auszurufen. Nicht nur, weil die Ergebnisse nicht stimmen, sondern die Art und Weise, wie diese Spiele verloren wurden. Das ist einfach, finde ich, noch gar nicht überzeugend. Und Augsburg kann nicht der Gradmesser für den BVB sein. Das geht nicht.
Ob Wolfsburg der Gradmesser für den BVB sein wird im Pokal am Dienstagabend, muss man sehen. Und danach, das ist schon...
Oh, wenn die da rausfliegen,
ja,
dann
gut, aber also ich bitte dich,
ungemütlich.
Wenn du aktuell gegen Wolfsburg aus dem Pokal fliegst, kannst du auch direkt abmelden, weil die kriegen ja selber auch wirklich gar nichts auf die Kette. Aber nee. Was ich spannender finde als das Pokalspiel ist eigentlich Bundesliga nächste Woche Samstag. Das hat schon so ein bisschen was von Weichenstellung, denn da empfängt Dortmund Leipzig zu Hause. Und wenn du gegen im Moment starke Leipziger, auch punktetechnisch starke Leipziger, wieder verlierst, dann könnte je nach Ergebnissen der übrigen Spiele doch eine ordentliche Lücke nach oben hin klaffen. Ich meine, es sind jetzt schon 7 Punkte auf Leipzig, 10 Punkte auf den Verfolger Dortmund wäre schon ein Brett zum 9. Spieltag.
Ja.
Das muss man einfach mal sagen.
Das wäre nicht schlecht, ja. Kurz zu Wolfsburg, haben wir jetzt gerade angerissen. Die behandeln wir heute nicht in 3 aus 9. Aber möchte ich noch was loswerden, das hatte ich mir aufgeschrieben. Ich fand es sehr stark, wie Oke Göttlich von St. Pauli sich im Doppelpass nochmal ganz klar positioniert hat und für eine offene Gesellschaft ausgesprochen hat und die Worte von Kevin Behrens noch einmal kommentiert hat. Sehr stabil, was FC St. Pauli da gemacht hat. Die haben vorher einen Aufruf gemacht, dass alle doch möglichst bunt ins Stadion kommen, sondern in Regenbogenfarben angezogen. Es gab sehr viele Banner zu diesem Vorfall und fand es auch nochmal gut, dass Göttlich da ganz klar nochmal gesagt hat, er erwartet auch mehr vom Verband, weil ja, Kevin Behrens hat sich entschuldigt. Es ist nicht klar, wie er sanktioniert wurde von Wolfsburg, das haben sie nicht öffentlich gemacht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da stehe ich absolut hinter, dass Oke Göttlich sagt, ein bisschen mehr darf es ruhig schon sein und nicht einfach irgendwie so ein kleiner Klaps auf die Finger und du, das war jetzt aber nicht nett. Da kann es schon noch ein bisschen mehr Konsequenzen geben, wenn wir uns da immer als Fußballgesellschaft so sehr vereinsetzen, dass es alles immer offen und welche Werte vertreten werden, dann kann es bei so einem Vorfall nicht bei so einem das so hingestellt werden, als wäre es ein kleiner Kavaliersdelikt, weil das ist es nicht. Das muss man auch einfach mit der Deutlichkeit dann nochmal sagen und das kann man als Verband auch sagen. Und da braucht man auch nicht dann irgendwie 2 Wochen später wieder als Nationalmannschaft einen Banner durchs Stadion durchtragen. Was alles schön ist, was alles tolle Aktionen sind, aber es sind halt eben Aktionen und Aktionismus. Und ein wenig nachhaltig Konzept, wie man wirklich solche Probleme angeht. Und wenn es klar wird, dass ein Spieler sich so geäußert hat, dann kann man auch ganz klar sagen, das wollen wir hier überhaupt nicht haben. Du kannst jetzt erstmal 6 Monate auf der Tribüne Platz nehmen. So, Punkt.
Okay.
Kurz in Rage geredet, aber
ja.
Das ist ein wichtiges Thema, weil Fußball ist für alle da und nicht für zurückgebliebene konservative Arschlöcher. Für die ist Fußball sehr lange, war das für solche Leute und da gibt es auch immer noch genug von in diesem Sport, weil es einfach ein breiten Sport ist und wir haben in der Gesellschaft leider konservative Arschlöcher, aber die können dann auch dementsprechend bestraft werden, wenn sie so eine Scheiße äußern, ganz ehrlich. Aber lass uns zu unserem zweiten Spiel kommen. was wir heute besprechen wollen.
Und das sind die relativ durch.
Ja, ganz, ja, ganz tief. Ich bin da ganz entspannt. Ich kann da auch den Switch umlegen, aber das wollte ich hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen, dass ich das einfach richtig kacke fand. Und sehr gut vom FC St. Pauli.
Und jetzt sprechen wir
Leipziger.
Über aller Lieblingsverein Leipzig. Mal gucken.
Ja, Mensch, da kriege ich doch direkt gute Laune. Da habe ich direkt das Bild vor Augen, wie in den DFB-Pokal ein bisschen Red Bull gekippt wird. Und dann habe ich direkt noch wieder bessere Laune. Nicht so gute Laune hatte wahrscheinlich der SC Freiburg nach diesem Spiel gegen Leipzig, weil die haben es verloren, die Freiburger. Das muss man hier schon mal vorweg sagen. Und ich würde sagen, am Ende haben sie es auch verdient verloren, weil die zweite Halbzeit von Leipzig wirklich sehr gut aussah. Freiburg konnte sogar in Führung gehen durch Ritz Doan in der ersten Halbzeit und konnten diese Führung auch in die Halbzeit tragen. Und dann klingelt es aber relativ schnell. Und am Ende geht Leipzig mit 3:1 als verdienter Sieger vom Platz durch Tore von Orban, Gertruida und Openda. Wer wieder nicht getroffen hat, ist Šeško. Das regt mich aus verschiedenen Punkten auf. Einmal, weil ich gesagt habe, dass der Junge einfach dieses Jahr komplett steil gehen wird. Und der macht bei Kickbase immer genau so viele Punkte, dass es genug ist, dass ich ihn nicht verkaufen will. Immer so 60, 70. Aber er trifft einfach das Tor nicht. Was ist mit dem Jungen los? Der hat richtig Ladehemmung. Der hatte schon wieder so 2, 3 Szenen. Ein Stürmer, der so ein bisschen lockerer drauf ist, der nagelt die Dinger einfach rein.
Ja, ich glaube, das findet im Kopf statt. International sieht es ja da auch ein bisschen anders aus. Und er ist natürlich auch eine Personalie, über die jetzt viel gesprochen wurde im Vorfeld der Saison und während des Saisonstarts. Alle haben sich gedacht, der knallt die Saison durch, das ist seine Breakout-Season. Und vielleicht hat er das mitbekommen und es arbeitet irgendwie.
Ja, der wird seine Tore noch machen.
Genau, warte mal ab. Was das Spiel angeht, also ich sehe es nicht ganz so wie du. Ich finde, die Freiburger haben eine unglaublich starke erste Halbzeit gespielt und Leipzig gar nicht reinkommen lassen, die waren brutal fahrig, das Spiel überhaupt nicht angenommen oder gar nicht reingefunden und das war vor allen Dingen Verdienst der Freiburger. Schuster hat irgendwie einen Move gemacht, wo sich alle so ein bisschen die Augen gerieben haben und eine sattelfeste Viererkette durcheinander gewürfelt, indem er Rosenfelder statt Ginter gestellt hat und einfach nur, weil er da ein Bauchgefühl hatte, das wäre vielleicht mal eine gute Idee. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist zu einfach, darin den Grund zu sehen, dass das am Ende noch gedreht wurde, das Spiel. Aber das sind immer so Moves von Trainern, wo ich mir so denke, boah, weiß nicht, das ist kein Systemwechsel, das ist wirklich einfach nur, ja, heute Morgen habe ich es eben so rumgefühlt, also mache ich das jetzt mal so. Unnötig gefühlt, es gibt genug Situationen, wo du gezwungen wirst dazu, solche Wechsel personell vorzunehmen. Aber das ist nicht der Grund, am Ende hat, wie du richtig sagst, Leipzig eine deutlich bessere zweite Halbzeit gespielt. Und ja, vor allen Dingen Upendar, der ja als Vorbereiter und Torschütze geglänzt hat, hat das Ding an sich gerissen und dafür gesorgt, dass die 3 Punkte in Leipzig bleiben. Was aber nichts daran ändert, dass Freiburg bis jetzt eine bockstarke Saison spielt. Ne? Also ein Punkteschnitt von über 2, Spieltag 8, 15 Punkte, Platz 5 und halt dran am 3. Der Eintracht aus Frankfurt, die gerade spielen und führen. Also eine richtig gute Saison bisher von den Breisgauern.
Ja, absolut. Hätte man, glaube ich, so auch nicht erwartet. Ich glaube, wir selber haben in unserer Prediction für die neue Saison die nicht so weit oben gesehen und gedacht, das wird eine längere Übergangsphase, bis man Streich da adäquat ersetzt hat. Aber macht Spaß, den Fußball zu sehen, den Freiburg spielen lässt. Das ist wieder deutlich höher pressen und viel pressen auch. Und dann eben schnell im Umschaltspiel. Das ist natürlich irgendwie auch so ein bewährtes Erfolgsrezept, mit dass viele Vereine, viele Teams auch spielen lassen. Und das kriegt Freiburg bisher echt gut hin. Und 5 Siege nach 8 Spielen, das lässt sich sehen.
Ja, definitiv, definitiv. Die Leipziger bleiben dran. Also das ist im Moment die einzige Mannschaft, die den Bayern zumindest punktetechnisch das Wasser reichen kann. Ich finde, sie spielen in der Bundesliga, also national gesehen, nicht auf dem Level, das die Bayern zeigen, aber sie holen ihre Punkte, sie schießen ihre Tore.
3 Gegentore erst dieses
Jahr
in der Bundesliga.
Genau, und das ist crazy. Unglaublich gut, was sie zeigen. Also das wird, wenn das so weitergeht, der einzige wirklich nennenswerte Titelaspirant, Konkurrent der den Bayern Stand jetzt Angst machen sollte oder Sorgen machen sollte.
Ja, Leverkusen bisher noch nicht die Wucht vom letzten Jahr, aber auch erst eine Niederlage nach 8 Spielen. Die müssen erstmal wieder so ein bisschen ins Rollen kommen. Da hat man gerade das Gefühl, da ist so ein bisschen noch Sand im Getriebe und es läuft noch nicht so rund wie letztes Jahr, aber das wäre auch verrückt, wenn es einfach genauso weitergegangen wäre. Die letzte Saison war halt wirklich, das war ja nicht normal, was sie da gespielt haben. Zu denen kommen wir dann jetzt auch.
Schöne Überleitung.
Zu den Leverkusenern. Die waren zu Gast in Bremen. Spiel geht 2-2 aus. Das war jetzt der zweite Heimpunkt von Bremen. Die sind zu Hause, die sind ja noch gar nicht stark. Und haben Leverkusen so ein bisschen mit den eigenen Waffen geschlagen, denn es gab den späten Ausgleich. Zuerst sieht alles so aus, als würde es den vermeintlich normalen Leverkusen-Gang gehen. Boniface bringt die Werkself in Führung in der 30. Minute. In der zweiten Halbzeit passiert dann ein bisschen mehr. Erst gleicht Duxch mit einem sehr schön gesetzten Kopfball aus nach Vorlage Malatini. Dann gibt es ein nicht weniger schönes Eigentor von Agu, den macht er gut. Und ja, dann der bereits erwähnte Ausgleich durch Romano Schmid in der 90. Minute. Und kein unverdienter Punkt, würde ich sagen, den Bremen da mitnimmt. Hat Leverkusen sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, ähnlich. Also Bremen war ja echt lange torlos auch, 160, 170 Minuten zu Hause nicht mehr getroffen, dann eben jetzt doppelt. Bremen, ich finde, Bremen spielt irgendwie so eine Durchschnittssaison, auch wenn das mit 12 Punkten eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Also die Punkteausbeute ist wirklich in Ordnung, aber an die verschwende ich nicht so richtig viel Gedanken. Das ist irgendwie okay, was sie da treiben. Die Leverkusener, das finde ich ein bisschen spannender, die haben, wenn du es jetzt mal mit der letzten Saison vergleichst, letzte Saison ja kein Spiel verloren, wie wir natürlich wissen, wie ganz Europa oder die ganze Welt weiß, aber auch nur 6 Spiele unentschieden gespielt und jetzt am 8. Spieltag haben sie schon 3 Unentschieden und eine Niederlage auf dem Konto, also halb so viele Unentschieden wie in der ganzen letzten Saison, die kommen nicht richtig rein und ich weiß auch nicht, ob ich da, ich sehe es nicht so wie du, glaube ich, so nach dem Motto, ja, die müssen sich erstmal wieder einruckeln. Die werden diese Saison kein wirklich ernstzunehmender Konkurrent um die Meisterschaft, den Titel sein. Die werden irgendwie immer oben in dieser Vierergruppe mitmischen, aber nie so, dass du denkst, alles klar, jetzt schießen die Bayern vom Thron. Das irgendwie habe ich so, nee, da merkst du einfach, wie viel auch letzte Saison zusammenkommen musste an 120%, an Perfektion, an außergewöhnlichen Momenten, an Spielglück. Ja, das wird fast schon unterschlagen, finde ich, wie viel Dusel die hatten. Da redet kaum noch einer drüber. Das war alles notwendig, damit das klappt. Und das wird diese Saison, das wird auf keinen Fall passieren.
Ja, und es gab ja auch schon deutsche Meister mit 73 oder 72 Punkten, die Stuttgart oder die Bayern letztes Jahr geholt haben. Also es war wirklich einfach eine Fabelsaison, die Leverkusen da gespielt hat mit 90 Punkten. Das ist schon auch einfach, wie du schon gesagt hast, da ist sehr, sehr viel zusammengelaufen, sodass die Saison so dann auch möglich war. Und die haben sich dann ja, wenn man sich jetzt nochmal das Spiel reinzieht, wo sie die Meisterschaft klargemacht haben gegen Bremen, da kann man wirklich ja zu Recht davon sprechen, dass sie sich in einen Rausch gespielt haben. Also da sind ja wirklich dann irgendwann alle Dämme gebrochen und die waren einfach nicht mehr aufzuhalten, weil sie dann irgendwann auch selber das so verinnerlicht hatten, wir verlieren nicht. Wir können gar nicht verlieren. So, wir gewinnen hier jedes Spiel. Und das hast du dann auch in den Spielen gemerkt, dass du einfach wusstest, die haben so eine Arschruhe, weil die wussten, wir haben das jetzt schon 5-mal hinbekommen. Wir bekommen jetzt auch noch ein 6., 7. und 8. Mal hin, dass wir das Spiel noch drehen. Das war schon crazy mit anzugucken. Und ja, das wird dieses Jahr nicht so einfach werden, das nochmal zu wiederholen, weil ja auch die Bayern dieses Jahr einfach wieder unfassbar stark sind, auch wenn das in der Champions League jetzt gegen Barcelona vielleicht nicht so gut aussah, aber wenn man sieht, wie die jetzt am Wochenende Bochum auch wieder verhaftet haben, dann ist das schon wieder dieser Unterschied mit so ein paar Änderungen im System, mit einem neuen Trainer, der dann da doch wieder mehr Potenzial oder mehr Stärke noch aus diesem Kader rauskitzelt, der ja letztes Jahr auch schon stark war. dann hat man da nicht viel Hoffnung, dass die Bayern dieses Jahr wieder nicht Meister werden, sondern dann ist eigentlich schon relativ klar, wenn Leipzig dieses Jahr nicht so eine Übersaison spielt, wie Leverkusen das letztes Jahr geschafft hat, dann werden die Bayern am Spieltag 28, 29, 30 spätestens Meister sein. Also da sehe ich aktuell auch noch keine klare Konkurrenz. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann aussieht, wenn Bayern auf Leipzig trifft. Das schaue ich gerade mal parallel, wann das der Fall sein wird. Oh, schön, kurz vor Weihnachten. Am 21.12. Spieltag Nummer 15. Das ist natürlich richtig schön. Gerade wenn das die ganze Saison doch relativ spannend bleibt, haben wir kurz vor Ligaende dieses Topspiel. Und vielleicht hoffen wir alle, eigentlich kann ich nicht sagen, hoffen wir, dass es da dann um die Meisterschaft gehen wird, weil was ist das für eine Meisterschaft, die unter Bayern und Leipzig dann ausgemacht wird, kurz vor Schluss? Das kann sich ja eigentlich keiner, das kann sich ja niemand wünschen.
So, eigentlich überhaupt nicht. Also da, das ist ja wirklich so ein bisschen so die Wahl zwischen schlimmer und schlimmer, so ungefähr. Ja, also das muss man natürlich nochmal irgendwie auch relativierend einordnen. Leverkusen hat einige der Kracher schon wegsortiert, recht früh. Die haben dieses Jahr, glaube ich, nur noch die Stuttgarter in der Bundesliga, die sie spielen müssen aus dem Spitzenfeld. Und dann geht es nächstes Jahr im Januar schon wieder mit den Dortmundern los. Da können wir jetzt drüber streiten, ob die zu den Krachern gehören. Die Saison wahrscheinlich eher nicht. Aber Das kann natürlich nochmal ein Vorteil sein, dass Leverkusen jetzt irgendwie reinkommt, eine Serie zu starten, weil die vermeintlich schwächeren Gegner kommen. Aber vor dem Spiel gegen Bremen hättest du halt auch gesagt, klar, 3 Punkte für Leverkusen, ne? Was soll's?
Ja, ist so. Wäre auch letztes Jahr genauso gewesen. Da hatten sie diese Selbstverständlichkeit, dass sie diese Spiele eben einfach in Reihenfolge einfach easy abarbeiten und gewinnen. Diese Selbstverständlichkeit ist dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht da.
Anders als bei
uns. Ich würde sagen,
bei uns ist die Selbstverständlichkeit da. Und wir müssen aber auch jetzt selbstverständlicherweise sagen, wir haben die Zeit schon wieder rumgelabert. Zeit ist rum.
Also als würde irgendwo so eine Uhr runterlaufen, dass wir so maximal so und so viel Zeit haben. Wir könnten hier theoretisch auch einfach 6 Stunden aufnehmen.
Ding dong.
Aber so eine knackige Stunde ist doch eigentlich immer fein. Und die haben wir jetzt so gerade erreicht. Und dann würde ich sagen, machen wir den Spieltag und die Folge für heute zu. Einen Folgentitel denken wir uns noch aus, da kommt bestimmt irgendwas Passendes. Ihr lest es ja jede Woche, da fließt viel Herzblut rein in diese dämlichen Folgentitel, die wir uns da jedes Mal wieder ausdenken. Also ihr, wenn es jetzt die Folge schon gehört hat, ihr wisst schon, wie die Folge heißt. Wir wissen es gerade noch nicht, ihr habt da also schon einen kleinen Vorsprung.
Vielleicht irgendwas mit 50.
Mensch, oder Jubiläum, irgendwelche solche Wörter werden wir wahrscheinlich verwenden. Ihr seid gespannt und wisst es natürlich schon, also seid ihr gar nicht mehr gespannt. Wir müssen gespannt sein, was wir uns gleich ausdenken. Lukas, es war mal wieder eine Freude. Hab noch einen schönen Sonntag. Wir gucken nochmal, was die anderen Teams hier auf die Plätze zaubern. Noch führt Frankfurt und die Bayern haben schon 5:0 gewonnen. Gucken wir mal, was Heidenheim zu Hause gegen Hoffenheim noch so zaubert.
Oder auch nicht. Bis nächste Woche.
Tschüssi.
Tschö.